bei uns ist jetzt Norman vom Atari Genom Projekt, der uns so drei kleinen Themen was erzählen will. Und ich übergebe an dich, ich bin interessiert.
Ja, so, bin ich hörbar für euch? Ja? Okay, also ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Ich werde euch jetzt heute mal eine kleine Geschichte erzählen über drei absolute Nischenthemen, von denen vielleicht der eine oder andere schon was gehört hat, wenn ich die Gesichter hier so sehe. Das sind also drei meiner Leidenschaften, die ich immer in Kombination bringen will. Und zwar ist es einerseits mein Hintergrund Atari 8-Bit, dann meine Profession, das ist das Genode-Betriebssystem, was ich entwickle, zusammen mit meinen Kollegen, und Open-Source-Hardware, was ihr hier seht auf dem Tisch. Ich bin Norman Feske, einer der Mitbegründer des Genode-Projektes vor mittlerweile ja so um die 17 Jahre und macht es aber heute, soll es mehr oder weniger um so eine Art Freizeitaktivität gehen. Wo fängt das Ganze an? Das ist der Anfang. Und zwar 1990 war das sozusagen das erste Gerät, was meine absolute Leidenschaft zu Computern entfacht hat. Ja, also das stand sozusagen 1990 unter dem Weihnachtsbaum und ihr seht hier, ready. Man schaltet diesen Computer an und unmittelbar eine Sekunde nach dem Anschalten fragte mich, was soll ich für dich tun? Ich bin für dich da. Gib mir Instruktionen und er lädt mich ein, sozusagen ihn zu erkunden, ihn zu verstehen, Erkenntnis zu gewinnen. Das ist sozusagen der Spirit, und den ich sozusagen sofort übergeschlagen ist auf mich. Ne? Es gab ein Handbuch dazu. Also das, was ihr hier seht, ist das Atari Profibuch. Das ist nicht das Handbuch, aber dieses Handbuch war absolut genial. Also man konnte also spielerisch, ich als 12-Jähriger, da lernen, wie man da Sound programmiert, wie man Grafik programmiert. Und es war einfach faszinierend. Das ist sozusagen der Start des Ganzen. Und wenn wir da mal näher hingucken, da findet man eigentlich da ganz schön viele Eigenschaften, die man heute eigentlich auch wieder sucht oder will. Ne? Also, habe ich übrigens vorgestern aufgenommen auf diesem Gerät. Also, es ist ein Immutable OS. Ne? Es ist ja ein großes Hype-Thema gerade. Ne? Also, alle, die NixOS mögen, die finden das Konzept ja toll. Und ich finde es natürlich auch super toll. Damals war das eben schon als EEPROM realisiert. Also, noch ein bisschen härter als heute eigentlich die Definition. Sofort, ihr habt das schon gesehen, ready, ne? Built-in Read-Eval-Print-Loop. Ne? Also es war so eingebaut, das eingebaute Basic hat dazu eingeladen, interaktiv auszuprobieren, was für Zaubersprüche man da mit Peak und Poke anstellen kann, um mit der Hardware zu interagieren, direkt. Ne? Man wurde eingeladen, Fault-Isolation, großes Thema heute natürlich auch. Ne? Man hat das mit Containern und mit Virtualisierung und so weiter. Und damals hatte man 5,25 Zoll Disketten, Write-Protection, perfekt. Man hat also eine Diskette eingelegt und man wusste, okay, hier ist die Write-Protection an, hardwarebasierte Security, der kann nichts schiefgehen. Ne? Man konnte ein Backup machen, man hat ein Gefühl von Kontrolle und ein Gefühl von Safety, das ist absolut fantastisch gewesen. Ne? Oder ich habe zum Beispiel an meinem Floppy so einen kleinen Schalter gehabt, Write-Protection konnte ich ein- und ausschalten und immer wenn ich wusste, dass diese Anwendung gerade, ich will ein Bild speichern, habe ich schnell mal diesen Schalter umgelegt, konnte ich speichern, habe ich den Schalter wieder zurück umgelegt. Perfekt. Output Latency Mikrosekunden. Ne? Also Racing the Beam ist das Stichwort. Das heißt, man kann synchron zum Bildschirmstrahl programmieren und kann tatsächlich im Mikrosekundenbereich Pixel ändern auf dem Bildschirm. Dank Röhrenmonitor war das natürlich alles möglich. Input Latency, hier habe ich mal ein bisschen runtergestapelt. Millisekunden, in Wirklichkeit war das natürlich auch extrem direkt. Die Joystick-Port-Abfrage zum Beispiel. Ich will damit nur ausdrücken, der Computer hat einen nie warten lassen auf Input. Ne? Also man musste nie warten, bis mal irgendwelche Zeichen auf dem Bildschirm erschienen. Der hat direkt auf dich gehört. Performance voll deterministisch. Man könnte schon von harter Echtzeit sprechen. Und Durability, wie man hier sieht, ne? Das Gerät habe ich 1990 bekommen. Das Foto habe ich vor 2 Tagen aufgenommen. Ne? Also das heißt, wenn es um Sustainability geht, also besser geht es eigentlich gar nicht. Ne? Und was ist aber das Resultat davon? Es erzeugt sozusagen ein Gefühl von Trust, Vertrauen, weil man da einen Gegenüber hat, der ist völlig vorhersagbar, ne? Also predictable. Das heißt, man weiß, was passiert, man weiß, wie lange etwas dauert, es ist wenig komplex, man kann es verstehen und man kann ultimative Kontrolle darüber ausüben. Ach, ist das schön. Was ist seitdem passiert? Ne? Also in den 90ern wurden dann natürlich die Homecomputer auch immer komplexer, die haben irgendwann Festplatten bekommen, da war das mit diesem Fault Isolation dann nicht mehr ganz so einfach. Irgendwann kam man natürlich auf die Idee, das Ganze auch ans Internet anzuschließen und damit wurde das natürlich alles viel, viel verheerender mit der ganzen Komplexität. Das heißt, die Produkte wurden vor allem aber immer weiter kommerzialisiert. Das hat vorher hat das immer nur so ein paar Nerds angesprochen, wie mich. Und dann hat das aber immer mehr Fuß gefasst in der Businesswelt. Und da mit einher ist auch eine wachsende Komplexität gekommen. Und das Interessante aus meiner Sicht ist, es gibt natürlich intuitive Gründe für Komplexität. Also man baut neue Features ein, die Kunden haben möchten aus Produktivitätsgründen oder aus Convenience-Gründen und man hat damit Selling Points, kann damit Software oder Hardware verkaufen. Das wird natürlich mehr komplexer, das ist ganz natürlich. Aber es gibt auch noch andere Punkte, die diese Komplexität befeuern und das ist auch, dass wenn ein Produkt komplex ist, dann ist der Hersteller des Produktes derjenige, der das am besten versteht und der ein natürliches Monopol darauf hat, dieses Produkt auch zu maintainen und zu servicen. Also das heißt, wenn man sich heute zum Beispiel mal anguckt, wer die Chromium Engine oder Android oder andere Open-Source-Projekte betreut, das sind die Unternehmen, die großen Konzerne, die die Enterprise-Ressourcen haben, diese Komplexität von diesen Projekten tatsächlich zu beherrschen. Das heißt also, Komplexität dient am Ende, wenn man das zu Ende denkt, einer Art von Monopolisierung der Experten. Man kann das auch zum Beispiel in der Cloud-Geschichte sehen. Also da wird die ganze Kompetenz, was vorher bei den Admins im Keller vorhanden war, das wurde outgesourced in die Cloud-Provider und die Kompetenz ist jetzt monopolisiert bei Amazon. Das ist praktisch ein natürlicher Anreiz, Komplexität zu fördern eigentlich, weil das führt auch diese Monopolisierung. Und das andere, was jetzt in den letzten Jahren extrem natürlich auf den Schirm gekommen ist, ist, wenn man IT als einen kranken Patienten versteht, also irgendwie ein Patient, der nie richtig tot ist, aber der auch nicht richtig gesund ist, sondern immer so ein bisschen leidet eigentlich unter Security Vulnerabilities, der braucht immer wieder neue Medizin. Die Medizin kriegt er verabreicht in Form von Security Updates. Jeder braucht Security-Updates, weil sonst wird man krank und sonst ist das zu riskant. Also muss man Subscription bestellen bei Microsoft oder bei Apple oder bei Debian meinetwegen auch. Also Linux-Distribution nehme ich da nicht aus. Du musst deine Updates installieren. Das ist sozusagen deine Pflicht als Computer-User, damit der Computer gesund bleibt. Ja? Und das ist natürlich auch perfekt, um Revenue-Streams in große Corporations, an die Plattform-Companies zu leiten. Okay, wie kommt man jetzt raus aus dieser Nummer? Das ist das Gegenteil von Kontrolle. Man muss sich ja der ganzen Sache unterordnen. Also ich habe angefangen als derjenige, der den Computer beherrscht hat. Der Computer war für mich da. Und jetzt kriege ich gesagt, macOS sagt mir, ach, wann möchtest du dann das System updaten? Heute oder morgen? Ich kann gar nicht mehr sagen, ich möchte es nicht updaten. Nein, ich muss mich entscheiden, heute oder morgen. Oder ich will wieder geändert werden. Naja, okay. Die Frage ist, wie kriegt man das jetzt zurückgerollt?
Also durch Images auch. Also bevor Immutability cool war, ja, dieses Block nachladen. Das heißt, du hast auch einen extra separaten Image, wo du auch Rollback kannst. Also das ist halt bei Default schon bei der Fall, bei NetBSD schon.
Es ist gut zu wissen, ich komme noch ein bisschen da in die Richtung auch. Also lass mich noch ein bisschen weiter die Geschichte erzählen, aber wir sollen uns vielleicht auch danach nochmal unterhalten. Das ist genau, es gibt zwei Ebenen, wo ich denke, dass Leute sich Gedanken gemacht haben. Die erste Ebene ist, hier, Open Hardware. Also man hat diese krasse diesen Konsumerismus, den man so hat. Alles ist verklebt, man verkauft Appliances, die werden verkauft für eine Lebensdauer von 3 bis 5 Jahren. Danach wandern die auf Müll, E-Waste und so weiter. Und da hat sich halt in Berlin halt diese Gruppe von Leuten zusammengesetzt und haben gesagt, wir brauchen da irgendeine Art von Gegenentwurf. Counterweight, also wenn ich das jetzt hier anhebe, da seht ihr auch, das ist tatsächlich der Begriff, der ist gut verdient. Hier, das ist offene Hardware, nicht nur offene Hardware, sondern Open-Source-Hardware. Das heißt, alles an diesem Gerät ist offen. Die CAD-Dateien für das Gehäuse, die PCB-Schematics, Firmware, alles ist offen. Man sieht das hier auch auf dem Bild ganz schön. Das ist alles dokumentiert. Die einzelnen Teile sind sozusagen austauschbar. Man kann das Prozessormodul mit so Industrial Modules updaten, ohne das Baseboard zum Beispiel zu ändern. Man kann sich hier selber Sachen einbauen. Man kann hier selber die Input-Devices gestalten, wie man das möchte. Wenn man keinen Trackball haben möchte, kann man ein Trackpad gerne haben und so weiter und so fort. Also es ist für Reparierbarkeit absolut radikal konstruiert. Und das wird gemacht von einem kleinen Team aus Berlin. Das sind eine Handvoll Leute, die haben das auf die Reihe gekriegt, dieses Gerät zu bauen. Das ist eine kleine Community, die sozusagen komplett aus Idealismus heraus eigentlich getrieben sind, die das aber irgendwie auch geschafft haben, das Ganze irgendwie zu funden. Also die machen hauptsächlich Crowdfunding-Kampagnen. Da gibt es also auch eine große Fangemeinschaft mittlerweile für diese Geräte. Und ja, es ist sicherlich kein ganzer Zufall, dass die irgendwie in dieser Amiga-Welt irgendwie verwurzelt sind eigentlich. Ne? Also als Business machen die auch Amiga-Grafikkarten zum Beispiel. Ne? Also das heißt, das ist eine Sache, da bin ich großer Fan davon. Also ich bin jetzt nicht Fan von Amiga, ne? Ich bin ja Atari-Mensch, aber ich bin Fan von diesem Ethos, ne? Und von der tollen Arbeit dieser Leute. Genau, gucken wir mal in die Richtung Software. Ne? Wie können wir Kontrolle über Software wiedergewinnen? Naja, klar, also Mirko, klar, ist natürlich, du hast es im letzten Vortrag erwähnt, Open Source ist natürlich überall drin und Open Source ist eine Voraussetzung, so würde ich mal sagen. Ne? Das kommt an Open Source jetzt nicht vorbei, da kommt man nicht vorbei, das ist völlig gesetzt. Und es ist eine riesen Erfolgsgeschichte, natürlich. Aber, würde ich postulieren, es reicht nicht. Ne? Open Source alleine reicht nicht. Wenn man sich mal anguckt, wie komplex unsere Open Source Software ist, ne? Also diese Bill of Materials Themen, dieser Cyber Resilience Act, der ächzt ja unter Komplexität. Du hast da tausende von Abhängigkeiten untereinander und so weiter. Und diese Komplexität versteht keiner, durchdringt keiner. Und diese ist Autonomie völlig entgegengesetzt. Ne? Also wenn man so einen Wald von Komplexitäten hat, von Abhängigkeiten, dann kannst du nicht viel Kontrolle darüber ausüben. Hast du keine Chance. Linux-Distributionen geben sich die größte Mühe. Und ich bin total dankbar für die fleißige Arbeit von Debian und so weiter oder eben von den OpenBSD-Maintainern, da totale coole Arbeit zu machen. Aber wenn ich da diese Systeme nutze, dann muss ich trotzdem faithful sein. Also ich muss vertrauen. Ich kann nicht sagen, ey, ich verstehe hier, wie das funktioniert. No way. Keine Chance. Also wer schon mal in Linux-Code reingeguckt hat, keine Chance. Es ist nicht machbar. Und egal, wie viel Mühe man sich gibt und wie viel Kompetenz man selber aufbaut, man hat auch keine Chance, irgendwie gegen Zero-Day-Exploits irgendwie eine Mittel zu finden. Dafür ist das Ganze viel zu komplex. Ja, wie kommt man aus der Nummer raus? Ja, da haben sich glücklicherweise schon im 15. Jahrhundert schon Leute Gedanken gemacht über das Thema. Und zwar hat man damals eine geniale Erfindung gemacht in der Schifffahrt. Das sind die Schiffsschotten. Ne? Also vorher hat man also ist immer in diesen Boden rumgeschippert und wenn da irgendwo ein Deck war oder wenn da irgendwo ein Feuer ausgebrochen ist, da ist das Boot halt untergegangen, so großer Mist. Und irgendwann kam jemand auf die Idee, Mensch, da können wir ja so Trennwände einziehen und dann sozusagen Schleusen zwischen diesen einzelnen Compartments, die da hier so entstehen. Und wenn dann zum Beispiel die Küche in einem separaten Compartment ist, da kann dann der Maschinist oder der Ruderer in dem Fall vielleicht nicht einfach in die Küche gehen und sich da irgendwie bedienen, sondern es gibt feste Protokolle, der Koch darf das, der hat die Autorität über die Küche. Und wenn irgendwo ein Brand ausbricht, ist das erstmal contained sozusagen. Und wenn irgendwo Deck irgendwo hier reinschlägt, dann ist es auch contained. Da sinkt nicht das ganze Schiff. Also geniale Idee. Und interessanterweise ist die heutige Betriebssystemsoftware, die wir verwenden, nutzt die so eine genialen Ideen gar nicht so richtig. Ne? Also man hat zwar Container, klar, aber hat man im Prinzip ein Schiff ohne Schiffsschotten und man stapelt da oben drauf Container. Ne? Das ist sozusagen das Konzept von Container. Und wir haben uns dann irgendwann überlegt, wir müssten eigentlich die Prämisse ändern, wie Betriebssysteme Designs werden. Und zwar, man müsste grundsätzlich davon ausgehen, Software ist immer fehlerhaft und ist immer fragil. Und man kann da eigentlich kein Vertrauen entgegenbringen per Default. Ne? Und wenn man jetzt sagt, okay, man misstraut Software von vornherein und man baut ein neues System von Grund auf, wie würde man das denn bauen? Diese Frage haben wir uns vor 20 Jahren gestellt und sind dabei in einem radikal anderen Betriebssystemdesign rausgekommen, was nichts mit Unix gemein hat, was völlig eigenes Gewächs ist, was aber von dieser Prämisse abgeleitet ist. Und was sozusagen eigentlich Konzepte, die es vorher schon gab und die etabliert waren, kombiniert und in ein Gefüge einbettet. Least privilege, das heißt also nur der Koch darf in die Küche, der darf nicht in den Maschinenraum, der Maschinist darf nur im Maschinenraum, darf nicht in die Küche. Es gibt getrennte Zuständigkeiten. Microkernel, das heißt, das, was die Schiffsschotten macht, das Material, das muss super robust sein. Ne? Deswegen muss es wenig komplex sein wie möglich. Da darf keine Komplexität und keine Vulnerabilities drin stecken. Capability-based Security, um Autorität innerhalb des Systems zu verwalten und Virtualisierung, um kompatibel zu sein mit der jetzigen normalen Welt. Okay, ich will jetzt aber gar nicht so viel über das erzählen, ich will es dann euch lieber ein bisschen vorführen. Ich komme mal zurück zum Ausgangspunkt. Okay, das ist erstmal noch so ein bisschen Gnode auf einem Bild, das ist eher so ein Baukasten. Und wenn wir das uns angucken, seht man hier dieses Mount Reform, den Laptop. Man sieht hier Pinephone und man sieht hier einen Standard-PC-Laptop. Also wir haben sozusagen diese Idee so 2006 rum gehabt und haben dann irgendwann eine Firma gegründet 2008, um als Open-Source-Projekt diese Idee zu verwirklichen. Und seitdem haben wir fleißig gearbeitet und haben sozusagen dieses Betriebssystem für diesen Hardware geschaffen. Genau, wie kommen wir jetzt also wieder zurück zum Ausgangspunkt? Was mich total happy macht, ist, dass Atari ist zwar eine Sache der Vergangenheit, aber das ist immer noch absolut am Leben. Also es gibt unglaublich viele Nostalgiker wie mich, die sich da treffen, die Sachen neu entwickeln, die Hardware neu designen und so weiter. Wer sich dafür interessiert, da gibt es hier so eine Webseite, atariscene.org, da sind die letzten Neuigkeiten so in dieser ganzen Welt. Das ist wirklich krass, was sich da sozusagen oft tut für ein Universum. Und eine zentrale Instanz ist hier der Atari Bitbiter User Club. Das ist ein Computerclub, der vor über 40 Jahren gegründet wurde für Atari 8-Bit-Computer. Und den gibt es bis heute. Und dieser Atari-Club, der hat momentan, glaube ich, international über 500 Mitglieder tatsächlich. Und richtet also zum Beispiel auch Veranstaltungen aus. Da gibt es beispielsweise, das ist so eins meiner persönlichen Highlights, das sogenannte Fujiyama-Meeting. Das ist so ein 6-Tages-Retreat mitten im Vogtland, wo Leute zum Teil aus den USA extra hinkommen und in Lengenfeld dann dort zusammen miteinander programmieren und Hardware reparieren und so weiter. Da gab es also im Vorfeld dieser Party, gab es dieses Announcement von dem Chef des Abo-Clubs, was auf dem Abo-Forum rausgekommen ist. Und da war so ein bisschen so eine Agenda für diese 6 Tage announced, was man da so machen könnte in der Zeit. Und naja, klar, coole Sachen. Hier bei gutem Wetter, Ausflug ins Waldfreibad, klingt natürlich sehr verlockend. Aber was natürlich meinen Blick gefangen hat, war natürlich hier Start 1024 Byte, 24 Stunden Maschinensprache-Coding-Wettbewerb. Oh, großartig. Ich wollte schon immer 6502 Assembler mal programmieren. Ich habe das früher in der Atari-Zeit nie so weit gebracht. Ich habe aber Basic, Quick und alle möglichen anderen Programmiersprachen verwendet, aber nie Assembler. Und ich habe gedacht, was gibt es für eine bessere Chance, das zu lernen, als dahin zu reisen und da mal auf Tuchfühlung zu gehen. Und wenn da Kinder, also das sind die absoluten Experten, ne? Also die kann ich dort fragen. Und das war sozusagen 1024 Byte, ach, das klingt nach einem Riesenprojekt, das kriege ich vielleicht auch dann hin, irgendwie so ein paar Bytes zusammen zu kratzen, um da mitzumachen. Das war sozusagen der Auslöser dieser Geschichte. Und da habe ich mich gefragt, ja, was muss ich, ich wollte natürlich nicht mit dem Linux-Rechner hingehen und dort an der, das wäre ja also unter meiner Würde. Ich wollte das natürlich gerne auf Open Hardware, Source Hardware mit meinem eigenen Betriebssystem natürlich machen und habe mir überlegt, was brauche ich denn dazu minimal? Ne? Ich brauche irgendwie eine Arbeitsumgebung. Also ich bin Vim-Nutzer, also ich brauche Vim, Coyotes, Make, die Grundlagen sozusagen, um überhaupt so eine Art Arbeitsfluss zu haben. Ich brauche einen Assembler, da habe ich dort auf der Fujiyama so ein bisschen einen Survey gemacht. Da gibt es eine ganze Reihe von coolen Tools. Die sind aber dann eben in Pascal und in D und so implementiert. Und ich habe aber ein super cooles Tool gefunden aus der C64-Szene, den 64-Tast-Assembler, wurde mir empfohlen. Man braucht natürlich irgendwie on target irgendeine Art Emulator zum Testen. Man muss irgendwie einen Workflow haben, um zu entwickeln und zu testen. Und man braucht natürlich die richtige Stimmung. Das ist ganz klar, ganz wichtig. Atari 8-Bit-Emulator, da gibt es also dieses Projekt, das gibt es schon sehr lange. Und ich will gar nicht so viel drüber erzählen, aber es gibt halt eine Version für libSDL. Das heißt, das ist trivial, das für Gnode zu cross-kompilieren und dann auf der Plattform laufen zu lassen. Und ansonsten sind die Antworten hier so ein bisschen vorweggenommen. Ne? Also ich habe dann dort gefragt, da haben alle 2 Leute aus der C64-Szene haben mir gesagt, ah, dieser 64-Tast, der kann auch Atari-Binaries ausspucken, der ist großartig. Ich habe gedacht, okay, ich glaube euch, ne, nehme ich dieses Tool. Dann brauchst du natürlich viel Umrechnung, binär, hexadezimal, dezimal. Da habe ich mal bei GitHub einfach mal geguckt, was gibt es denn da so? PCalc, das ist so ein Kommandozeilenkalkulator, sah ganz gut aus. Hab ich gedacht, okay, das nehme ich auch mit. Genau. Und das Ganze habe ich dann sozusagen zu diesem Bild hier zusammengefügt und ich möchte euch einfach mal zeigen, wie das dann live auf dem System passiert. Also auf diesem Rechner läuft ist jetzt gerade das Gnode zu sehen hier. Das ist also das SculptOS auf dem Mount Reform. Das ist jetzt nicht super zackig schnell. Ich hätte es euch auf dem PC zeigen können, aber das ist jetzt viel cooler auf diesem Rechner. Also ich zeige euch einfach mal, wie das vonstatten geht, hier sozusagen diese Komponenten, die ich hier so gebaut habe, zu integrieren. Also hier seht ihr diesen Graphen hier, das sind so die Komponenten, die auf dem System laufen. Und jeder dieser Komponenten hat eine eigene Zuständigkeit. Also ihr seht zum Beispiel dieses hier, Wi-Fi, das ist der Wi-Fi-Treiber. Dieser Wi-Fi-Treiber kann das Wi-Fi-Gerät sehen, aber hat nichts anderes zugreifbar im System. Das heißt, wenn over the air irgendein Angriff reinkommt hier auf das Wi-Fi, dann ist vielleicht dieser Wi-Fi-Treiber kaputt und ich habe keine Connectivity mehr. Da kann ich diesen Restart-Button klicken und dann kann ich eben mein Glück versuchen, das neu zu starten. Aber es kann zum Beispiel kein Schaden auf meiner Disk passieren. Der Angreifer kann nicht auf den Bildschirm gucken, der kann auch keine Tastatureingaben sehen und so weiter. Das heißt, man hat hier diese Schiffsschotten und jeder dieser Komponenten, die ihr hier seht, ist in der Extrakammer könnt ihr euch vorstellen. Und jetzt füge ich dem mal eine neue Kammer hinzu und kann ich hier mit diesem Menü, mit diesem Plus-Menü, mir eine neue Software auswählen. Also hier kann ich mir zum Beispiel aussuchen, von wem möchte ich denn was Neues an Software gerne haben. Also hier seht ihr verschiedene Quellen, die kann ich auch selber hinzufügen. Das ganze System ist komplett offen. Also man braucht hier nicht über Sideloading diskutieren, sondern das ist komplett dafür gedacht, dass man eigene Komponenten integrieren kann. Und hier seht ihr meine Kollegen zum Beispiel, und das bin ich, Nfeske. Und da kann ich mir sozusagen hier auch so einen Index runterladen. Ich hoffe, dass das mit dem Netzwerk alles jetzt sozusagen seinen Gang geht. Ja, das scheint zu gehen, genau. Und das ist sozusagen mein Menü, was ich von Komponenten, die ich anbiete. Und da gibt es hier unter dem Atari, gibt es jetzt diesen solchen Atari 800 Emulator. Und da kann ich jetzt sagen, okay, den habe ich jetzt schon einmal ausprobiert, deswegen ist er schon da. Jetzt kann ich den vertraten mit dem System. Da wurde ich eigentlich gefragt, wie möchte ich den darstellen? Ne? Ah nee, das in dem Fall, also, was steht da, File-System? Ach nee, ich kann hier ein File-System oder ein Directory auswählen, um sozusagen mein Virtual Machine Image abzulegen. Und da kann ich jetzt zum Beispiel dieses sogenannte Recall-FS anlegen. Das ist sozusagen ein privater Ort für jeden Klienten sozusagen. Ne? Also das heißt, wenn der Emulator dann wieder ankommt, dann findet er seine Daten da wieder. Ja, und dann braucht er irgendwie noch eine Möglichkeit, sich darzustellen. Da kann ich also sagen, okay, das soll im Window-Manager dargestellt werden. Und ich kann zum Beispiel auch sagen, es soll zum Beispiel nur eine CPU nutzen. Da klicke ich mal hier so ein bisschen diese CPUs aus. Also man sieht das hier jetzt nicht ganz so deutlich durch die blassen Farben, aber das heißt, jetzt müsste die CPU 1 übrig geblieben sein. Und damit kann ich auch sagen, ich sperre diese Komponente auch auf diese eine CPU ein. Und was ihr dann seht, ist, hier läuft jetzt dieser Atari-Emulator schon los. Ne? Und hier seht ihr sogar schon mein Programm, was ich sozusagen entwickelt habe. Wenn ich das sozusagen standardmäßig laufen lasse, ich kann mal hier mal euch mal zeigen, in dieses Recall-FS, ich mache vielleicht mal den Font ein bisschen größer, damit ihr es besser sehen könnt. Also hier auf Large. So. Genau, da könnt ihr es besser beobachten, was ich hier tue. Also ich habe selber von außen Zugriff auf dieses Recall-FS, was ich dem Emulator untergejubelt habe. Das ist in diesem Verzeichnis hier. Und da ist das dieser Atari 800, dieses VM-Verzeichnis, was ich vorhin zugewiesen habe. Ne? Und ich kann das auch zum Beispiel komplett löschen, was hier drin steht. Und das ist sozusagen, oh, habe ich jetzt unterm Hintern sozusagen alles weggelöscht. Und wenn ich diesen Atari-Emulator neu starte, da Restart. Da seht ihr, hier hat jetzt dieses VMFS mit so einer Default populiert und jetzt kommt so ein Demo so als Beispiel, als Startpunkt. Ne? Und unter der Haube ist das, ich kann es euch mal zeigen, wie sozusagen der Bauplan von dieser Komponente aussieht. Die ist installiert in einem sogenannten Depot unter meinem Verzeichnis, Nfeske. Da ist es dieser Atari, unter dem Package Atari 800. Und in der Version hier findet man dann diese sogenannte Runtime-Datei, die beschreibt sozusagen den Bauplan dieser Komponente. Und man sieht hier, diese Komponente besteht in Wirklichkeit wieder auf mehreren Sandboxen. Also es ist nicht ein Programm, sondern das ist wieder eine Kombination von mehreren Programmen. Also man hat hier sozusagen eine neue Init-Instanz, das ist also wieder so ein Init-Prozess, könnt ihr euch vorstellen. Und in dem gibt es zum Beispiel ein weiteres VFS, also ein virtuelles File-System. Und dieses virtuelle File-System kann ich hier zusammenpuzzeln aus verschiedenen Teilen. Zum Beispiel kann ich hier das VM-File-System reinmounten, das ist das, was von außen kommt. Aber kann zum Beispiel auch sagen, wenn hier noch nichts ist, dann importiere mal die Daten, die hier in diesem TAR-Archiv drin sind oder hier diese Daten, die hier in diesen ROM-Modulen drin sind. Und dann gibt es hier eine Komponente, die greift auf dieses File-System zu und bietet einzelne Teile davon wieder als ROMs an, also als individuelle Binary-Blobs sozusagen. Und dann gibt es hier ein Subsystem init, also wieder ein init-Prozess, der wieder daneben läuft. Und dem sage ich eigentlich nur, wenn der nach seiner Konfiguration fragt, dann gehe hier zu diesem init-config hier. Ne? Und das ist wir gucken uns mal an, wie diese init-config aussieht. Die ist ja auch schon mit dabei. Und da könnt ihr auch mal ein Gefühl dafür bekommen, was man da sieht. Die ist hier drin zu sehen. Und hier seht ihr zum Beispiel wirklich das echte Programm, was gestartet wird, dieser Atari 800 Emulator mit noch so verschiedenen Kommandozeilenargumenten, die man dann übergibt. Und auch wieder ein virtuelles File-System, was dann lokal für den Emulator ist. Also ihr seht schon, jede Komponente hat seine eigene kleine virtuelle Welt. Ne? Und hier sage ich zum Beispiel auch, wenn der Emulator nach der Zeit fragt, dem gebe ich halt diese Zeit zum Beispiel. Ne? Und was jetzt rauskommt, ist, ich kann jetzt zum Beispiel in diesem VMFS diese Init-Config hier anschauen und ich kann die auch live ändern. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich kann diesen Startknoten näher nehmen und ich schmeiße den mal hier raus und dann ist dieses Programm weg. Ne? Oder ich kann den Startknoten wieder hinzunehmen und dann kommt das wieder, das Programm. Oder ich kann auch hier dieses Versionsattribut ändern. Ich kann zum Beispiel, wenn ich das wegnehme, dann ist es sozusagen eine neue Version und damit wird es rebootet sozusagen. Oder wenn ich das wieder, ja, so habe ich also eine Kontrolle über die Argumente des Programms und kann es sozusagen fernsteuern. Das ist wichtig für den Workflow, um den es gleich geht. Genau, also das heißt, das ist der Atari 800 Emulator, der läuft jetzt hier schon mal. Die nächste Komponente ist das eigentliche SDK, das kommt auch wieder von mir, also ich wähle wieder mich aus hier und das ist das A8 SDK. Also merkt euch das gut, wenn ihr das zu Hause mal nachmachen wollt. Okay, also hier sieht man, braucht man auch ein paar Entscheidungen. Also das soll dargestellt werden, auch im Window Manager. Okay, das soll Zugriff haben auf eine gewisse Zeit, weil man mit Make natürlich Timestamps braucht. Man möchte irgendwie Konfiguration sich merken können. Okay, da gehe ich zu diesem Recall-FS und mache mir dann einen privaten Platz dafür. Meine Source-Codes, die landen hier drin, die stecke ich auch mal in das Recall-FS. Und jetzt kommt so ein kleiner Clou. Ich mache mal ganz kurz das Fenster ein bisschen beiseite, weil das ist echt ganz schön schwierig zu sehen. Ja. Okay. Genau, und wenn ich jetzt hier aber das VM-File-System danach gefragt hätte, kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich wähle jetzt hier nicht ein Recall-FS aus, da würde ich dann wieder einen privaten Ort bekommen, sondern ich wähle jetzt hier sozusagen, ich share das Verzeichnis von dem Atari-Emulator. Ne? Also ich kann jetzt hier reinbrowsen in das Recall-FS und kann mir aus dem Atari-Emulator hier sozusagen dieses VM-Verzeichnis auswählen. Zack, da habe ich es. Und dann kann ich jetzt hier noch Clipboard für Copy und Paste, das ist ganz bequem, das verknote ich auch mal hier schnell. Genau, das sind sozusagen meine Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und wenn ich jetzt hinzugefügt habe, dann seht ihr gleich auftauchen. Lass mich mal gucken, wo. Hier. Das ist mein SDK. Ne? Das könnt ihr auch in dem Graphen live sehen. Also das heißt, hier seht ihr, lass mich mal schauen, wo das jetzt dranhängt. Das ist die Komponente, die haben wir gerade hinzugefügt. Hier seht ihr genau die Entscheidung, die ich gerade getroffen habe. Ne? Ich habe in einer für das Config-FS zu dem Recall-FS gegangen und so weiter. Super, danke. Und ihr seht aber auch, es hat zum Beispiel keinen Zugang zum Netzwerk. Das heißt, wenn ich in dieser Shell da was eingebe, ich kann niemals irgendwelche Daten leaken oder ich kann auch niemals von außen irgendwie über Netzwerk da irgendwie tangiert werden. Ich habe da meine eigene schöne Umgebung. Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, man braucht den richtigen Mut auch, um so Atari-Sachen zu entwickeln. Und da ist natürlich der Style entscheidend. Ne? Ihr seht das hier. Das ist diese langweilige 0815 True-Type-Font-Geschichte. Und das ist natürlich eine ganz andere Way of Life, hier mit solchen schönen Atari-Fonts zu arbeiten. Und das habe ich also damit hinbekommen, indem ich so einen kleinen Font-Renderer geschrieben habe, der hier eingebunden wird. Und ich zeige euch mal schnell, wie das Ganze funktioniert. Also das heißt, ich mache das mal Fullscreen. Und es gibt hier in dieser Umgebung, gibt es hier dieses Config-FS, das ist dieser private Bereich. Der wurde auch wieder populiert mit so ein paar Defaults. Da gibt es halt natürlich die WIMRC, ganz wichtig, weil die möchte ja jeder so selber customizen. Aber es gibt auch diese Terminal-Konfiguration. Und hier seht ihr ein paar ziemlich verrückte Sachen. Also erstmal kann ich natürlich hier die Farben einstellen, das ist ganz wichtig. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte den Hintergrund irgendwie, irgendwie anders machen, also dann kann ich das direkt, das sieht man schlecht. Ne? Ich muss einfach, ich habe hier dreimal den Wert 0, das ist so meine Vorlieben für verschiedene Tageszeiten, habe ich hier mal so kodiert. Aber ich kann jetzt zum Beispiel auch die Farbe direkt ändern. Also nehme ich sozusagen WIM als User-Interface für diese Art von Konfiguration oder wenn ich jetzt an der Textfarbe was ändern möchte, das ist die Farbe hier, da kann ich jetzt hier zum Beispiel irgendwie einen Gelbton draus machen und kann das live verändern. Ne? Das ist eine Sache, die reicht aber natürlich in der Praxis noch nie so richtig. Also das heißt, ihr seht schon, hier gibt es diese Schattierung. Ne? Ich kann das auch ausschalten für Leute, die das nicht so möchten. Da kann man das komplett ausschalten oder man kann das eben auch in andere Stile, habe ich also mir überlegt, die da ganz nett sind. Oder man kann auch sagen, man möchte hier so eine Art CAT-Bildschirm simulieren. Da kann man jetzt hier dieses Scanline auf Yes machen. Da hat man so ein bisschen dieses Feeling und man kann dann noch so ein bisschen Blurring reinbringen, also so ein Bleeding. Da kann man ja Highlighting anschalten. Dann wird das alles so ein bisschen mehr so, kommt man diesem Homecomputer-Feeling schon ein bisschen näher. Oder wenn man sagt, okay, man hat gute Augen, da kann man eben hier sagen, okay, man kann die Scale einstellen. Das heißt, man hat die wichtigsten Parameter sozusagen komplett unter Kontrolle. Dann, was ihr aber seht, ist, was ist denn hier drumherum um diese ganzen Parameter? Was ist denn das für ein komisches Zeug? VFS, hä? Und da kommen wir wieder zum Konzept von Gnode. Also hier hat diese Komponente, das Terminal hat ein eigenes Filesystem, ein eigenes virtuelles Filesystem. Und in dem kann ich sozusagen irgendwelche Dateien oder Daten mounten. Und hier sage ich aber, dieses Dateisystem hat noch ein Unterverzeichnis Fonts und da gibt es noch ein Unterverzeichnis. Und da mounte ich mir hier ein neues Dateisystem von dem Typ BDF, also das ist das Font-Format, rein. Und wenn diese Komponente dann diese Library, die dieses VFS implementiert, darauf stößt, dann wird dann tatsächlich eine Shared Library geladen, die dann dieses Filesystem implementiert. Und das Font-Rendering ist im Prinzip so realisiert, dass man eine riesig große virtuelle Datei hat, mit dem Codepoint reinzieht an eine bestimmte Stelle. Also jeder Charakter ist zum Beispiel 10.000 Byte groß. Und dann sagt man Codepoint mal 10.000 und findet dort sozusagen Glyph und kann ihn einfach rauskopieren. Das heißt, man kann sich als Terminal, braucht man sich gar keine Gedanken machen, über wie diese Glyph gerendert wird. Und man kann hier eben Bitmap-Font in dem System hinzufügen, obwohl das Terminal genau das gleiche Terminal-Programm ist, was ich für das andere auch verwende. Also ich habe hier so eine Art Plugin-Schnittstelle, die sehr generisch ist. Der nächste Teil ist natürlich, also wenn man sich das so anguckt, wenn man sich das so anguckt, ist das natürlich immer noch so, wirkt das noch so ein bisschen dröge, so ein bisschen wie so ein Unix oder so System mit diesem Motif-Style hier. Also eigentlich möchte man ja dieses Homecomputer-Feeling haben, ne? Und dafür kann man hergehen und kann man sich den Window-Manager zunutze machen. Und dieser Window-Manager, den ihr hier seht, oder der Window-Layouter, der besteht nämlich aus mehreren Komponenten tatsächlich, der speichert seinen Zustand auch ab in dem Recall-FS. Und wenn ich hier nach dem Window-Layouter gucke, da finde ich hier einen File, das enthält sozusagen den aktuellen Zustand. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier sage, ich möchte gerne dieses SDK-Fenster oder dieses AHA-800-Fenster nach oben holen, dann kann ich das auf diese Weise machen. Oder wenn ich sage, ich möchte es jetzt verschieben, woanders hin, zum Beispiel die X-Position verändern, kann ich das hier machen und das Fenster, das ändert seine Position. Und das ist eine normale Datei. Also ich kann die Datei backuppen, der Computer merkt sich die Datei. Das heißt also, ich kann hier Undo machen und habe dann wieder meine alte Fensterkonfiguration. Und jetzt kann ich herkommen und das so ein bisschen customizen. Ich habe hier mal als Beispiel in der README von dem SDK was beschrieben, wie das alles, da spiegel ich jetzt einfach mal rein. A8 SDK, da gibt es ein README und da steht zum Beispiel drin, wie ich das selber für mich privat sozusagen konfiguriere. Und da seht ihr hier, da habe ich jetzt hier diese Screen Definition hier. Und die füge ich jetzt einfach mal anstelle von diesem Screen 2 hier ein. Und da seht ihr schon, was da der Zweck davon ist. Der Zweck ist, dass man diesen Bildschirm 2 jetzt unterteilt in zwei Spalten und die zweite Spalte wieder in zwei Zeilen unterteilt. Ne? Und jetzt kann ich im nächsten Schritt kann ich hergehen und sagen, ich habe hier diese Assignments, das sind die Regeln, wie Klienten auf die Targets sozusagen verteilt werden. Und da kann ich jetzt einfach sagen, okay, ich übernehme mal die Regeln, die ich hier aus meinem README habe. Oh, nein, so. Mach diese Zeichen raus und schmeiß mal hier das raus. Und jetzt sind diese beiden Sachen komplett verschwunden. Und ich gehe mal auf den zweiten Bildschirm. Und da seht ihr hier, läuft der Atari-Emulator da. Ne? Ich reboote den mal schnell. Da seht ihr auch tatsächlich, dass da was passiert. Genau, da. Ne? Und links ist der Emulator. So, was ich noch festgestellt habe, ich brauche natürlich auch einen Taschenrechner. Also das mache ich der Vollständigkeit halber, integriere ich den auch mal hier sozusagen. Den Taschenrechner, den finde ich hier oben, pcalc, das ist unter Programming, glaube ich, habe ich das, da habe ich hier so, der nutzt auch dieses Terminal und hat so eine Art kleines Mini-Unix-System drumherum, aber das ist so klein, dass davon sieht man nichts. Und das verbinde ich auch mit dem Window-Manager. Hier seht ihr schon, da kann ich Copy-Paste machen mit dem Vim und das werde ich auch noch verbinden hier. Und wenn ich das hinzufüge, wird das jetzt auch in diese Ecke da unten rein verfrachtet. Hier habe ich dem Taschenrechner noch ein bisschen beigebracht, dass das wirklich ein interaktives Tool ist, also kein Kommandozeilentool, also wo man dann sozusagen jetzt hier auch rechnen kann und so weiter. Man hat hier eine Historie auch. Und dieses habe ich zum Beispiel, das kann ich auch mal zeigen, diese Historie von diesem Taschenrechner, das ist einfach ein kleines Kommandozeilenargument, dass ich gehe mal in den R-Kalk hier rein. Nee. Ich muss ins Depot gehen. Depot entfeske raw R-Kalk Bash RC. Nee. Hier Bash RC. Das ist das im Prinzip der Trick. Ich habe hier einfach eine While Loop hier mit der Bash und nutze hier die Friedline, um mir die Eingaben zu geben, und das, was ich dann sozusagen bekomme, das füge ich der Historie hinzu und schon habe ich einen schönen interaktiven Taschenrechner. Genau, jetzt komme ich zum eigentlichen Workflow und der Workflow sieht so aus, ich habe euch ja schon gesagt, man kann über das VMFS, kann man den Emulator fernsteuern, ne? Und da habe ich hier sozusagen unter Bin, habe ich mir so ein kleines Skriptchen gemacht, das heißt Reboot Atari 800. Das ist ein übelster Hack, aber es funktioniert. Also das heißt, dieses Skript guckt immer sieht nach, ob in diesem Init-Config so ein Versionsattribut drin ist. Wenn das da ist, schmeiße ich es raus und wenn es schon da, wenn es noch nicht da ist, füge es hinzu. Und mit diesem Hack kann ich dann einfach ganz gemütlich Reboot Atari eingeben und dann wird er halt neu gestartet. Ne? Und der nächste Teil des Workflows besteht natürlich aus relativ traditionellen Dingen. Also zum Beispiel unter Temp habe ich hier ein Example, das schon standardmäßig mit installiert wird. Und da seht ihr hier ein Makefile, das sieht so aus. Ne? Also das heißt, wenn ich hier in der Default-Ruhe wird dieses Testprogramm erzeugt und danach wird es laufen lassen. Und das Laufen lassen ist nichts, das Deployment ist nichts weiter als diese Datei in dieses WMFS zu kopieren und dann Reboot Atari 800 zu machen. Ne? Und das Erzeugen der Datei aus dem Assembler-Code ist einfach nur dieser Aufruf von dem 64-Tast-Assembler. Also einfacher geht es ja eigentlich gar nicht mehr. Und jetzt kommt noch der nächste Schritt. Da ich ja mit Vim arbeite, möchte ich natürlich auch ein bisschen da eine Bequemlichkeit haben. Da habe ich in der Vim-RC noch hinzugefügt. Vim-RC. Da ist sie. Hier so ein kleines Mapping. Also das heißt, wenn ich hier F2 drücke, dann wird schön gespeichert und dann wird einfach ein Weg eingegeben. Ne? Und das heißt, also wenn ich jetzt hier in Vim bin und hier Assembler programmieren möchte, da kann ich also jetzt einfach dieses Testprogramm mal aufmachen. Das ist also das, was ich auf dieser Party da programmiert habe. Und wenn ich jetzt hier irgendwas mache, kann ich jederzeit F2 drücken. Da wird jetzt der Assembler angeworfen. Jetzt wird der Atari neu gebootet und das ist mein Programm, was ich gerade entwickle. Also ihr habt da auch diesen Workflow, das ist eine Sekunde, die man da wartet und dann hat man halt die neue Version von dem Programm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Parameter von dem Programm ein bisschen ändern will, also zum Beispiel diese Blurring-Function hier, die habe ich hier, da habe ich ein paar schöne andere Variationen. Also ich brauche gar keinen Doppelpunkt W machen. Wenn ich das wieder F2 drücke, seht ihr dann, okay, da kann ich jetzt das wieder, dann sieht das anders aus. Ne? Also so habe ich den Rest dieser 4-6 Tage verbracht. Also ich habe einen Tag verbracht, mir dieses SDK zu schnitzen und den Rest dieser Tage habe ich damit verbracht, hier drin mich aufzuhalten, zusammen mit anderen und den total coolen Leuten auf der Fujiyama, denen sozusagen von denen zu lernen, wie man diesen Assembler, sage ich mal, idiomatisch verwendet. Das hat riesen Spaß gemacht. Genau. Und das habe ich, diese Pakete, die ihr hier seht, die sind alle online verfügbar. Das heißt, also wenn ihr Lust habt, das auszuprobieren, da könnt ihr dieses Sculpt-System auch tatsächlich auf eurem PC ausprobieren. Es gibt da ein fertiges Image. Ich zeige euch das mal schnell. Also die Folien braucht man eigentlich jetzt gar nicht mehr. Ich mache die mal weg. Den PDF-Viewer. Ich mache die mal raus. Ich kann mal hier noch einen Browser aufmachen. Da gibt es hier den Falcon-Browser. Der direkt auch auf dem System ist, läuft. Den habe ich, das dauert ein Weilchen, bis der hier von dem Storage da gekratzt wird. Und ich glaube, ich habe den auf dem Bildschirm 3 liegen. Mal gucken. Ich gucke mal ganz kurz hier rein, was der so treibt. Ach ja, das dauert einfach ein Weilchen. Hier ist er. Genau, also hier seht ihr den Browser. Und dann, wenn ihr jetzt auf gnode.org geht, gnode.org. Genau, das ist die Webseite unseres Projektes. Hier seht ihr auch, wenn ihr ein bisschen mehr euch dafür interessiert, gibt es hier diese Bücher, also die man hier runterladen kann mit der Dokumentation, wie das alles funktioniert, wie man Anwendungen dafür baut. Aber um das auszuprobieren, ist das natürlich das Spaßigste, wenn man hier dieses SculptOS anklickt. Also das heißt, das ist dieses Betriebssystem-Image, was man fertig installieren kann. Und da gibt es hier zum Runterladen so ein fertiges Image, das sind nur 33 Megabyte, was sozusagen schon mit der grafischen Oberfläche und allem kommt, was als Ausgangspunkt verwendet wird, um genau sowas zu machen, was ich euch heute gezeigt habe. Und wichtig ist aber, das ist also wie bei Atari damals, da braucht man schon einen Blick ins Handbuch, ne? Und das heißt, das gibt es hier auch. Also ich würde euch sehr empfehlen, wenn ihr das ausprobieren wollt, tatsächlich auch die Dokumentation hier mal zu lesen. Also hier ist auch viel Arbeit reingeflossen, Schritt für Schritt auch das Konzept zu erklären, wie man das Ganze verwendet, weil das Ziel ist, den Nutzer die absolute Kontrolle über das System zu geben. Und das kriegt ihr dann, wenn ihr hier diese Dokumentation lest. Okay, ich danke euch.
Danke, Norman, für diesen schönen Einblick in Gnode und deine Atari 8.de. Hat jemand Fragen?
Ja, bitteschön.
Die VMs, sind die mit den Typ 1 oder ist es schon Typ 2 VM? Also ist es vor dem Kernel schon mitgegeben oder ist es erst so ein Typ 2er, der...
Also diese Komponenten, die du hier siehst, ne, die musst du dir eher so vorstellen, wie, also von der Leichtgewichtigkeit wie Prozesse. Also wir nutzen einfach nur Speicherschutz, ne, für diese einzelnen Komponenten. Und wenn wir jetzt, also jetzt in dem Fall habe ich euch keine VM gezeigt. Also jetzt war keine Virtualisierung hier im Einsatz. GNOME unterstützt aber auch Virtualisierung. Das heißt, man kann auch auf dem GNOME als Komponente zum Beispiel VirtualBox laufen lassen. Und da ist es aber so realisiert, dass sozusagen nur der Virt-Switch im Kern ist. Und der eigentliche Virtual Machine Monitor ist in diese Komponente eingesperrt. Das heißt also, das Type 1, Type 2, teilweise, das passt ja gar nicht so richtig. Wichtig ist, die eigentliche Komplexität ist Gesandbox, ist in dieser Komponente drin. Und nur der Virt-Switch zwischen den VMs und zwischen dem VM und den anderen Komponenten, das passiert im Kern. Das ist der.
Gibt es schon dazu noch einen Paketmanager auch?
Ja, das habt ihr ja schon gesehen. Ich habe das hier sozusagen jetzt nicht live installiert, aber wenn ich das, ich kann ja mal gucken, ob ich irgendwie bei dem Plus, wenn du jetzt hier auf dieses Plus gehst, da kann ich jetzt hier auswählen, Add, und hier sehe ich die Quelle, die ich nutze, und da kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte hier, ich gucke mal, ob das habe ich vielleicht auch schon installiert, das ist dummerweise. Ich mache mal was ich noch nie installiert habe, zum Beispiel diese Umgebung hier. Ich gehe mal auf das erste, den ersten Füllschirm, dass man das auch sieht. Na gut, hier sieht man den Browser gerade. Hier kann ich sagen Install. Und jetzt siehst du hier unten, hier werden die Abhängigkeiten und diese Software runtergeladen, wird die Integrität gecheckt mit OpenPGP-Signaturen. Und wenn das runtergeladen ist, dann kann ich jetzt hier sozusagen das gleich deployen. Also das heißt, Paketmanagement ist vorhanden und das ist auch, sage ich mal, in dem Sinne modern, weil es inspiriert ist von NixOS. Also du hast auf dem T-Shirt ja das NixOS drauf. Also das hat uns ja auch sehr inspiriert und das heißt, man kann mehrere Versionen von Libraries parallel installiert haben, zum Beispiel. Dafür ist das ausgelegt. Genau.
Ist es auch unterstützt das gesamte Betriebssystem oder ist es nur ein Anteil? Also kann man mit dem Paketmanager auch das gesamte System oder ist es nur partial, also nur, dass der Nutzer auf den Paketmanager zugreift? Also
na, das Basissystem, wenn du das erstmal reinbootet, das musst du dir vorstellen wie so eine Art Immutable Image. Ein großes Ding und das kannst du natürlich sichern durch zum Beispiel UEFI Secure Boot, kann man das absichern. Und das, was hier passiert, ist sozusagen, dass der Content, den man runterlädt als Nutzer, der dann in diesem Depot, also in NixStore im übertragenen Sinne landet. Ne? Ah.
Cool. Noch weitere Fragen? 3, 2, 1. Nicht. Dann Dankeschön. Nochmal einen herzlichen Applaus.